28. April 1968, Sonntag, Wechsel von Winter auf Sommerzeit. Die Schafwiese in Central Park, 522.725 Quadratfuß, geteilt durch den Mindestraum für eine sitzende Person, 9 Quadratfuß, ergibt einen Platz für 58.080 Personen, einen Rest von 5 Quadratfuß nicht gerechnet. So penibel ist die New York Times. Als Mrs. Martin Luther King eintraf, sei die Wiese nur halb besetzt gewesen. Sie trug 10 Gebote für Vietnam vor und Dr. King habe sie bei seiner Ermordung bei sich gehabt. Und das 10. lautete, du sollst nicht töten. Langer, anhaltender Beifall. Auf dem Washington Square hat es gestern noch eine Demonstration gegeben, nicht angemeldet mit der Begründung, die Straßen gehören dem Volk. Wer da sich wehrte gegen die Polizei, wurde von vielen Polizisten in Zivil zu Boden geworfen, gestoßen, bekniet, mit ledernden Totschlägern verkloppt und wer die Verladungen in die grüne Minne fotografieren wollte, den nahm sie gleich mit. Es hilft Marie nicht, sie will nicht einmal da etwas versäumt haben. Vorgestern hat in der CSSR ein Arzt Selbstmord begangen. Der war unter Stalin Arzt im Gefängnis Ruzhniel zu Prag und der neue Innenminister Josef Pavel sagt aus, er sei von diesem Arzt gefoltert worden. Und amtlich untersuchen wollen sie das überdies. Was die kommunistischen Bruderparteien untereinander verhandeln, die tschechoslowakischen wollen es öffentlichen machen und ein Club für unabhängiges politisches Denken haben sich auch noch verboten, nicht einmal die Partei der Sozialisten, die ein unbehindert demokratisches Leben einführen will. Was soll aus dem Land werden? Kraspal war nun im 3. Monat Bürgermeister von Jericho und lernte noch immer an diesem Beruf. Mit einem Spiegelbild konnte er nicht viel anfangen. Wollte er als Bürgermeister von den Bürgern der Stadt verlangen, was von ihm als Bürger verlangt worden war, es passte nicht. Er wusste, wann er Steuern hatte zahlen müssen. Er schlug vorsorglich die Termine lange Zeit vorher an. Gewerbesteuer zum 10. August, Grundsteuer zum 15. August, Einkommensteuer und Körperschaftssteuer zum 10. September und so vierteljährlich fort. Leslie Danzmann half ihm aber finden, dass die meisten Mai- und Juni-Zahlungen nicht entrichtet waren. So mancher in Jericho hatte schon unter den Nazis nicht gezahlt, unter den Briten abgewartet und wollte unter den Sowjets weder das Fällige noch das Versäumte abliefern. K.A. Ponti wusste da als Auskunft nur den unnachsichtigen Vollzug, gestützt auf einen seiner Befehle und die Ausrede, dass die nichtstädtischen Steuern nach wie vor Reichssteuern hießen, wenngleich das Reich zerschlagen war, wie es nach wie vor eine deutsche Reichsbahn gab, die zwar für Deutsche nicht fuhr. Kraspal hatte niemanden zum Einziehen der Rückstände. Leslie Danzmann musste doch auf jeder Karteikarte einen Mahnzuschlag von 5% der Schuld ausrechnen, rückwirkend bis in den reichsdeutschen März in Februar hinein. Die Bürgermeisterei konnte das anschlagen, in unverschämten Fällen auch Formulare schicken. Damit kam die Staatskasse bei Schuljungen in die Kreide mit Bodenlohn. Hitlers Steuern für Stalin gingen nicht ein. Da die Stadt kein Geld hatte, konnte es nur in den Taschen der Bürger sein. Überdies hatte es im Zeitalter des Tauschhandels nicht einmal Wert, aber die Bürgerschaft beharrte in einem trotzigen Selbstverständnis, das sie zu Untertanen der Sowjets machte und nicht zur Gemeinde Jericho. Leute wie Peter Wolf gaben der Stadt eine Vollmacht, die Steuern vorerst von ihren Bankkonten abzubuchen. Aber die Bankkonten waren gesperrt und niemand durfte über sie verfügen. Kraspal nicht und nicht die eigene, K.A. Ponti eingeschlossen. K.A. Ponti befahl, den Jerichoern zusätzlich 5% der einbehaltenen Gelder als Strafzinsen abzufordern. Jetzt konnte Leslie Danzmann mit Zehnerzahlen rechnen und es ging ihr leichter von der Hand. Es blieb auf dem Papier und K.A. Ponti befahl, exekutiv in das Vermögen der Säumigen einzugreifen, wenn sie Bares nicht hergaben. Kraspal ließ sie das Wort erklären. Der Herr Stadtkommandant meinte damit die Beschlagnahme von handelsfähigen Gegenständen, Maschinen, Motoren, Werkzeug, dergleichen. Kraspal hatte den Verdacht, mit dem Verlust der Produktionsmittel werde die Arbeit auch wegfallen, mithin das Steuerbare. K.A. Ponti beugte sich seufzend vor den Allmacht des dialektischen Materialismus und er befahl, solche Gegenstände zur Arbeit in den Händen der Besitzer zu belassen, nicht aber in ihren Eigentum. Der Bürgermeister konnte ihm nicht verständlich machen, nur noch ankündigen, dass somit die Arbeit erst recht ausbleiben würde. Ponti war einverstanden, die Arbeit zu befehlen. Manchmal lachte Crespa doch, das sah aus wie ein hustender Ruck in den Schultern, und Ponti seufzte. Ein fremdes Land, dieses Mecklenburg. Nu, hache scho, Befehl, Hausbesitz zu enteignen, ganz oder teilweise. Damit entfielen Verpflichtungen zur Zahlung von Grundsteuer. K.A. Ponti reckte sich in seinem Sessel, als wolle er das Problem erschießen lassen. Es war ehemals Papenbrocks Kontorstuhl gewesen und über Pontis blanken Schädel waren zwei Intarsienlöwen ineinander verklammert. Er sah sich streng um nach seinem Unterleutnant, damit er die Hand von der Pistolentasche nahm. Dann gab er Kresswey den Befehl, Steuerschulden durch Enteignung an Immobilien festzustellen. Zur Strafe und Anschauung. Nun zufrieden, Burgmister? Crespay trank den Schnaps, der das gegenseitige Einverständnis bedeuten sollte. Ponti hatte auch schon die Mauser auf den Tisch gelegt, damit sein Bürgermeister trank. Mit Zufriedenheit konnte er nicht zurückgehen zum Rathaus. Denn viele, fast die meisten der Häuser in Jericho, hatten dem Adel des Winkels gehört. Es waren nur wenige davon nicht nach Westen gezogen und die bezahlten nicht Grundsteuer nach Jericho. Wer aber Jericho nach dem 8. Mai 1945 verlassen hatte, dem war das Eigentum vorläufig zugunsten der Stadt beschlagnahmt und endgültig, wenn er nicht binnen eines Jahres zurückkam. Gewiss besaß die Gemeinde nun eine Menge ihrer Häuser selbst, aber die Steuer darauf hätte sie an sich selbst zahlen müssen und besaß das Geld nicht. Die Bürgermeisterei hätte die Miete an ihren Eigentum erhöhen können. Mieterhöhungen waren streng verboten. Und die Gelder für Pacht und Miete bewahrten die Jerichoer für die geflohenen Eigentümer auf, rechtlich wie sie auch hier dachten, und die Stadtkasse bekam nichts. Crespay führte eine monatliche Zahlung der Lohn- und Umsatzsteuer ein, statt der vierteljährlichen. Hiermit befiehlt die Kommandantur, dass ein Notstand herrscht. Nun war aber Jericho die Werkstatt gewesen für das Land um Jericho, von der Stadt bekam das Handwerk nicht genug Arbeit. Die Güter- und Dorfbezirke des Winkels, jetzt unterteilt in selbstständige Kommandanturen, zahlten mit Naturalien, wenn sie den Aufträge nach Jericho vergeben konnten oder durften. Die Ackerbürger der Stadt entgalten ihren Knechten das Arbeiten nicht mit Geld, sondern mit Essen und Trinken und Schlafen lassen und dem Versprechen von Weizen im Winter. Sollte Crespay eine Naturalsteuer einführen? Frau Köpke, Bauunternehmung, trat die Schuld auf der Stadtkasse gegen Frau Köpke ab und die Stadtkasse zu verrechnen gegen Steuerforderungen der Stadt und des Reiches vorläufig bis zum 3. März des Jahres 1946. Sie habe diese Zahlungen als jeweils geleistet abgebucht. Crespay unterschrieb. Erhalt eines Zaunes sowie bargeldlos Steuern bestätigt. Es gab noch einen nächtlichen Streit mit K.A. Ponti. Ponte stellte sich auf die Seite des Deutschen Reiches und erklärte alle Verpflichtungen gegen dasselbe für gültig über den Tag hinaus, da das Deutsche Reich vor ihm und den westlichen Alliierten kapituliert hatte. Die Sperre der Banken und Sparkassen habe keinen Einfluss bürgerlicher rechtlicher Natur. Mit bürgerlichem Recht sei es vorbei. Crespay wollte die Rote Armee also ansehen als eine höhere Gewalt, die die Geldinstitute zahlungsunfähig gemacht habe. Ponti fiel nicht darauf herein und entließ seinen Bürgermeister mit dem Befehl, die Hundesteuer durchzusetzen. Possierliche, anhängliche Tiere, die Hunde, nicht wahr? Strafe bei Unterlassung des Anmeldens. Pro Hund, sagen wir, 150 Reichsmark. Crespay strich die Körperschaftsteuer. Es gab solche Körperschaften in Jericho nicht mehr. Dann griff er in den Barbestand der Raiffeisenbank und zahlte den Beschäftigten bei Krankenhaus, Gaswerk, Müllabfuhr den Lohn, den er ihnen seit 3 Wochen, seit den Russen, schuldig war. Er ließ aber den Betrag anteilmäßig abbuchen von den Restguthaben der Gutbesitzer, deren Konten nicht einmal gesperrt waren, sondern wegen ihrer Abwesenheit noch einmal. So ein Bürgermeister steht immer mit einem Bein im Gefängnis. Ja, Gesine, ja, aber dein Vater war kein Halunke. So wie Jean-Vlet Lindsay, sagt Marie. Das war gestern. Sie wollte keine Tröstung und Crespays Annäherung an den Sozialismus verfing bei ihr nicht.